Der Schock, sag ich mal, nach dem Wahlsonntag in Brasilien waren ja eigentlich wohl die doch recht deutlichen 46% der Stimmen für den rechten Kandidaten Javier Bolsonaro, der damit ja die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte. Wie ist denn deiner Meinung nach dieser Wahlsieg zu erklären?
Zu erklären ist der Wahlsieg nur schwer, aber es ist klar, dass es ein relativ großes Bedürfnis nach Erneuerung gibt in Brasilien. Wie ein Abgeordneter wie Jair Bolsonaro, der seit 25 Jahren im Parlament sitzt, diesen Neuanfang verkörpern kann, ist mir nicht ganz klar, aber er hat es geschafft, sich so zu inszenieren. Ja, so richtig eine Überraschung ist das Wahlergebnis ja nicht, das hatten wir ja vor ein paar Wochen ja schon grob vorhergesagt, zumindest die beiden Kandidaten für die zweite Runde. Wie deutlich Jair Bolsonaro die erste Runde für sich entschieden hat, ist dann doch aber eine Überraschung gewesen. Er hat ja fast die 50%-Marke geknackt, mit der er einen zweiten Wahlgang überflüssig gemacht hätte.
Der vielleicht sogar größere Schock war, dass die Arbeiterpartei PT mit nur 29% recht abgeschlagen war. Nur sind sie ja nicht mit Lula da Silva in den Wahlkampf gezogen, da dieser ja wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis sitzt, sondern mit dem Kandidaten Fernando Haddad, der aber nun deutlich weniger Stimmen geholt hat als erwartet. Was denkst du, warum dieser Einbruch? Hat sich hier Lulas Fehlen bemerkbar gemacht?
Also natürlich hat sich Lulas Fehlen bemerkbar gemacht. Die Kandidatur von Lula ist ja auch erst vor einigen Wochen wirklich für beendet erklärt worden, im Prinzip vom obersten Wahlgericht. Aber die PT hat sehr lange auf Lula als Kandidaten gesetzt und dann wirklich nur Stunden vor dem Ende der rechtlichen Möglichkeit überhaupt einen Ersatzkandidaten zu nominieren, Fernando Haddad ins Rennen geschickt. Die Strategie war, wählt Haddad, wählt Lula. Auch die ganzen Wahlkampfspots waren in die Richtung. Also Haddad ist gleich Lula, aber trotzdem ist er natürlich nicht dieselbe Person. Und Haddad selbst ist leider außerhalb von Sao Paulo nicht sehr bekannt. Er war Bürgermeister von der Großstadt Sao Paulo, aber hat sonst nicht den Popularitätsgrad natürlich, den ein Lula da Silva hat.
Nur sind ja nicht nur die Arbeiterpartei PT, sondern auch die kleineren bürgerlichen Parteien extrem eingebrochen. Man nimmt an, dass die meisten Wählerinnen und Wähler da zu Bolsonaro abgewandert sind. Warum? Warum gab es da so einen Rechtsruck?
Also das liegt vermutlich an der großen Frustration mit der Korruption. Alle etablierten Parteien sind in Korruptionsvorwürfe verstrickt. Es gibt zahlreiche Verurteilungen. Bei weitem nicht nur der PT. Die PT ist auch nicht die Partei, die am meisten Verfahren am Hals hat. Aber viele der anderen Parteien, die irgendwie in der Regierung in den letzten Jahren beteiligt waren, sind dafür abgestraft worden, dass sie diese korrupten Verhältnisse eben widerspiegeln. Bolsonaro ist, wie gesagt, schon seit 25 Jahren in der Politik, aber hat ständig die Parteien hin und her gewechselt. Und bei der Partei, wo er jetzt ist, die gibt es zwar schon seit der Rede um Quantisierung, aber war bisher eigentlich völlig marginal. Diese PSL hatte immer einen einzigen Abgeordneten in der Abgeordnetenkammer, aber jetzt ist es massiv gestiegen. Also mit Bolsonaro, der erst im Januar dieser Partei beigetreten ist, sind die von einem Abgeordneten, die sie eigentlich seit der Redemokratisierung seit den 90er Jahren immer nur hatten, einen Abgeordneten auf 52 Abgeordnete angestiegen. Und sie hatten bisher nie jemanden im Senat sitzen und haben jetzt vier Senatoren, die sie aus Rio de Janeiro, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul stellen, also auch mit Rio und Sao Paulo, die beiden Metropolregionen Brasilien.
Wenn ich mir jetzt so ein bisschen den Wahlkampf anschaue, den da gerade Bolsonaro gemacht haben und auch seine Anhänger auch rund um den ersten Wahlsonntag mit Waffensymbolik, mit Hassreden um sich geworfen. Es wurden mehrere linke Aktivisten nicht nur bedroht und zusammengeschlagen. Es gab jetzt auch einige politisch motivierte Morde. Warum dieses gewaltsame Vorgehen von Bolsonaros Anhängern?
Also Gewalt ist ein Riesenthema in Brasilien natürlich. Last Week Tonight mit John Oliver hat Daten gebracht, dass in Brasilien im letzten Jahr so viele Menschen ermordet wurden wie in ganz Europa und den USA zusammen. Also Gewalt ist ein Riesenthema in Brasilien und war auch einer der Diskurse, mit denen Bolsonaro sich im Wahlkampf gegeben hat. Der Sicherheitsdiskurs, seine Fingergesten mit den beiden Waffen ist dafür symbolisch. Es gab x Fotos, wo Bolsonaro-Wähler eine Waffe auf die Wahlurne gelegt haben, was völlig illegal ist. Also man darf weder in den Wahlkabinen Fotos schießen noch bewaffnet zur Wahl gehen. Aber dieser Diskurs der Gewalt, der breitet sich jetzt eben aus. Also einer dieser politischen Morde ist in Bahia passiert. Da ist ein Capoeira-Mestre, ein 63-jähriger alter Mann, wenn man so will, am Wahlabend von Bolsonaro-Anhängern abgestochen wurden, nachdem es zu einer politischen Diskussion in einer Bar kam. Und eben, das ist einfach ein Resultat. Sobald diese Kultur so degeneriert, dass Gewalt akzeptiert ist, also akzeptiert im Sinne von, man kann sich damit gesellschaftlich Anerkennung irgendwie sogar verschaffen, dann bleibt es eben nicht nur bei Worten, sondern es wird eben auch umgesetzt. In Sao Paulo wurden Hakenkreuze an Wender geschmiert und den Nordestinos gedroht, weil im Nordosten der einzige Region ist, wo Bolsonaro nicht die Mehrheit gewinnen konnte in den Wahlen im ersten Durchgang.
Nun ist ja Bolsonaro ein eher Verteidiger der Militärdiktatur vor über 30 Jahren. Inwieweit tun sich die Nachwehen der Militärdiktatur noch auf seine Kandidaturen, auch auf seine Anhänger projizieren?
Die Militärdiktatur ist nie wirklich aufgearbeitet worden. Also im Gegensatz zu Deutschland, wo man natürlich auch viel Kritik dran haben kann, gab es eine klare Niederlage der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Es wurde aufgearbeitet, es gab Verurteilungen, es wurde ein Stück weit Gerechtigkeit versucht zu schaffen. Aber in Brasilien gab es diese Aufarbeitung nicht. Es gab nur eine Wahrheitskommission, wo sich das Militär geweigert hat, irgendwelche Daten herauszurücken, irgendwelche Zugänge zu Dokumenten zu machen. Und diese autoritären Strukturen sind eben nie abgeschafft worden. Von daher wird sich das auf jeden Fall weiter auf die aktuelle Politik auswirken. Auch gab es mehrere Aussagen von Bolsonaro und seinen Kreisen, dass das Militär intervenieren würde, wenn es ein Wahlergebnis gibt, das nicht Bolsonaro als klaren Gewinner darstellt.
Nur ist es ja auch so, dass statt den ehemals 10 nun in Zukunft 22 Militärs im Abgeordnetenhaus sitzen werden. Damit dürfte ja auch der Einfluss der Anhänger der Militärdiktatur wachsen. Was bedeutet denn das für die kommende Regierung?
Naja, die kommende Regierung steht ja noch nicht fest. Also muss jetzt erstmal den zweiten Wahlgang abwarten. Es ist zwar relativ unwahrscheinlich, dass Haddad irgendwie die zweite Wahl gewinnt, aber dann würde eine PT-Partei die Regierung stellen und auch eine Koalition bilden müssen. Es ist auch so, dass im Parlament keine der Parteien irgendeine, auch nur annähernd eine Mehrheit hat. Also die größte Partei im Parlament wird weiterhin die PT sein, allerdings nur mit 10% der Abgeordneten, und die zweitgrößte Partei wird die PSL sein, mit 54 Sitzen, also 2 Sitze weniger als die PT, auch rund 10%, und alles darunter sind irgendwelche Kleinstparteien. Insgesamt sitzen 30 Parteien im Parlament, und wer auch immer Regierungschef wird, muss sich eine Koalition zusammenbauen, die er entweder fürs Mitstimmen bezahlt oder anderweitig gefügig macht. Also das heißt, klassischerweise waren das eben früher Monatszahlungen, der sogenannte Mensa-Lau-Skandal, wenn den auch die PT natürlich verstrickt war, aber auch irgendwie beliebt war, einer Partei einen Ministerposten zu geben. So kam es dann dazu, dass es in Brasilien irgendwann zwischen 30 und 40 Ministerien gab.
Bei all der ja doch berechtigten Frustration über die momentanen Wahlergebnisse in Brasilien gibt es auch ein paar Erfolge zu verbuchen. Du hast es schon erwähnt, im Nordosten hat Bolsonaro ganz klar verloren. Die Linkspartei, die PSOL, hat viele Mandate geholt, so viele wie noch nie. Und auch mehrere schwarze Frauen und die erste Indigene wurden jetzt in den Kongress gewählt. Wie bewertest du denn diese Entwicklung? Entwickelt sich da eine Art von Zivilgesellschaft in Brasilien?
Eine Entwicklung, die sich eigentlich fortsetzt. Also das letzte Abgeordnetenhaus war eines der konservativsten, das wir bisher hatten. Es gibt zwar immer diese liberalen Abgeordneten, oder die gab es auch in der letzten Abgeordnetenkammer schon, wie zum Beispiel Jean Willis, ein offen schwuler Abgeordneter, der für die Rechte von Trans-, Gay- und Intergemeinschaft einsteht. Aber gleichzeitig hast du halt ganz viele Evangelikale und Agrargrundbesitzer in dem Parlament, wo du mit deinen Abgeordneten nicht so viel machen kannst. Natürlich haben die irgendwie Ressourcen, die kriegen parlamentarische Mitarbeiter gestellt und so weiter, aber in Abstimmungen haben die eigentlich kaum eine Chance gegen diese große konservative Mehrheit, die sowohl im Senat als auch im Abgeordnetenhaus wieder zustande gekommen ist.
Da ja nun, wie erwartet, keine Partei über 50% der Stimmen auf sich vereinigen konnte, wird es also am 28. Oktober eine Stichwahl geben. Was erwartet das Land denn jetzt in dieser noch heißeren Wahlkampfphase? Und wie hoch schätzt du die Chance ein, einen Präsidenten Bolsonaro noch zu verhindern?
Also die Chance zu tanxieren ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Das hängt natürlich jetzt von den nächsten 2-3 Wochen ab, was bis dahin passiert. Was ich jetzt beobachten kann, ist, dass sich Menschen schon aus Facebook zurückziehen oder aus anderen sozialen Medien, weil sie diese Anfeindungen einfach nicht mehr ertragen oder dermaßen enttäuscht sind von dem Wahlergebnis, dass sie sich eigentlich schon jegliche Hoffnung verloren haben. Es ist auch so, dass es zwar viele gibt, die hoffen, dass jetzt die Allianz der Demokraten sozusagen geschlossen gegen Bolsonaro stimmen wird. Aber selbst wenn man jetzt die Ergebnisse der Zweit- und Drittplatzierten irgendwie zusammenzählt, wird es kaum reichen, um Bolsonaro irgendwie wirklich aufzuholen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich nicht alle dazu durchringen können, Haddad oder der PT die Stimme zu geben in der zweiten Wahlrunde, weil sie eben von der PT sehr enttäuscht sind, was Korruption, vor allem Korruptionsvorwürfe angeht. Und da werden nicht alle über ihren Schatten springen und es müssten wirklich praktisch alle über ihren Schatten springen, um Jair Bolsonaro wirklich von der Präsidentschaft abzuhalten. Man soll ja niemals nie sagen, aber es ist gerade kein sehr optimistischer Blick auf die zweite Wahlrunde, wenn man so will. Und auch eben diese Eskalation der Gewalt wird vermutlich sich weiter fortführen. Und da sehe ich jetzt gerade nicht, dass sich dort irgendwie mit inhaltlichen Schwerpunkten viel gewinnen lässt. Leider.
Auch wenn es sicher kein optimistischer Blick ist, trotzdem mal so ein Blick in die Zukunft. Was erwartet denn das Land Brasilien und die Einwohner, wenn Bolsonaro Präsident wird?
Schwierig. Ich beschäftige mich mit Brasilien seit 6, 7 Jahren. Das waren alles Zeiten, wo die PT schon an der Macht war seit 6, 8 Jahren. Auf jeden Fall Zeiten, in denen die Militärdiktatur relativ lange schon vorbei war. Ich gehe von sehr autoritären Zeiten aus und von einer weiteren Eskalation der Gewalt, wenn da wirklich das durchsetzt, dass die Waffengesetze gelockert werden und die Menschen dann mit Schusswaffen durch die Gegend laufen, dann wird es eben nicht mehr bei einzelnen Messerstechereien bleiben, sondern ich erwarte, dass die politische Gewalt vor allem noch weiter eskaliert in Brasilien.
Ich habe jetzt gefragt, was bedeutet das Ganze für Brasilien? Was würde das denn für Deutschland bedeuten? Oder beziehungsweise, wie stellt sich denn da die deutsche Regierung dazu?
Ja, die deutsche Regierung hat bisher immer sich zurückgezogen und hat gewartet, was denn jetzt an diesen Wahlen passiert. Also seit dem Amtsenthebung von Rousseff waren sie eher verhalten, was Brasilien angeht. Haben immer gesagt, okay, das sind irgendwie Zustände, die wir nicht gut finden, auch mit dieser Amtsenthebung. Aber wir halten uns mal zurück in offizieller Kritik und warten und hoffen, dass nach den Wahlen wieder normale Zustände herrschen. Jetzt war die deutsche Botschaft aber auch schon mit einem Video aktiv und hat vor Faschismus gewarnt oder beziehungsweise den Umgang mit Faschismus in Deutschland thematisiert und hat damit relativ klar auch Stellung bezogen in diesem Wahlkampf. Wenn jetzt Bolsonaro wirklich Präsident wird, dann wird das natürlich sehr spannend, weil Deutschland und Brasilien haben eine sogenannte strategische Partnerschaft und eigentlich waren für Frühjahr 2019 Regierungskonsultationen in Berlin geplant und das wird sich dann zeigen, wie das Auswärtige Amt mit einer faschistischen Regierung in Brasilien zusammenarbeitet und die hier persönlich empfängt in Berlin. Sie haben ja jetzt natürlich auch mit Erdogan gezeigt, dass sie da auch problemlos über Gewissensbisse hinwegspringen können, aber da werden wir sicherlich ein Wörtchen mitzureden haben.